Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Birte Schlinkmeier. Sie ist Pelvic Care Nurse an der Reha-Klinik in Bad Oeksen. Und mit Bettina Fischer. Sie leitet den Verein Lichensklerosus in der Schweiz. Wir sprechen heute über eine Erkrankung, über die noch immer viel zu wenig gesprochen wird. Lichensklerosus. Viele Betroffene haben lange Beschwerden, bevor überhaupt jemand auf diese Diagnose kommt. Dabei ist es eine chronische Erkrankung, die gar nicht mal so selten ist und die ernst genommen werden sollte, auch weil sie unbehandelt ein Risiko für ein Vulvakarzinom darstellen kann. In dieser Folge geht es darum, was Lichensklerosus eigentlich ist, woran man die Erkrankung erkennen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Wir sprechen darüber, warum auch junge Frauen und sogar Mädchen betroffen sein können und was Betroffene selbst tun können, um gut mit dieser Erkrankung zu leben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Birte und liebe Bettina.
Hallo Franziska, hallo Bettina.
Ja, hallo zusammen aus der Schweiz.
Bettina, viele Menschen haben den Begriff Lichensklerosus noch nie gehört. Was genau ist denn das und was passiert dabei eigentlich im Körper?
Lichensklerosus ist eine Hautkrankheit, die sich allerdings in einem gynäkologischen Feld abspielt, das heißt an den äußeren Genitalien, häufig bei der Frau, auch bei Männern und Kindern, wie du gesagt hast. Es ist also eine Autoimmunerkrankung, denkt man bis heute, und es ist noch nicht zu 100% erforscht, aber man geht davon aus, dass es sich um ein autoimmunes Geschehen handelt. Das heißt, der Körper geht in den Zellen gegen sich selber vor, macht unterschwellig Entzündungen in der Haut und das führt zu Symptomen wie Juckreiz, wie Brennen, wie Risse, Hautveränderungen, da werden wir ja dann noch dazu kommen. Es ist auf jeden Fall eine Krankheit, die häufig ist, wie du gesagt hast, nicht selten. Eine von 50 Frauen ist betroffen und gerade weil sie so unbekannt ist, denken alle, es sei etwas Seltenes, ist es aber nicht. Es ist nur sehr selten bekannt.
Da sagst du ja schon etwas, was ich persönlich sehr erschreckend finde und was mir auch in meinen Podcast-Folgen immer wieder mal begegnet. Wie kann es denn sein, dass das nur selten erkannt wird? Sind denn die Symptome nicht eindeutig?
Doch, die Symptome sind natürlich eindeutig für die Frauen und Männer, die das haben. Das heißt, das Jucken, das Brennen. Das Problem ist aber, dass wenn man solche Symptome hat, dann geht man mal davon aus, dass es wahrscheinlich ein Pilz ist. Man klärt das vielleicht nicht mal genau ab. Man geht in die Apotheke, holt sich selber was Rezeptfreies. Gibt es ja vieles auf dem Markt mittlerweile. Man denkt vielleicht auch, es könnte ein Blaseninfekt sein oder man vermutet vielleicht noch ein Herpes. Irgendwann geht man dann mal zum Arzt und da ist das weitere Problem, dass nicht alle Ärzte diese Krankheit kennen, weil sie sie nicht im Studium gelernt oder gelehrt bekommen haben oder jedenfalls nicht gut genug. Und das führt dazu, dass selbst die Betroffenen, wenn sie dann aktiv werden, eben selber nicht auf einen grünen Zweig kommen und auch häufig der Arzt oder der erste oder zweite Arzt nicht auf die Idee kommt, es könnte ein Lichensklerosus sein, weil er vielleicht das Krankheitsbild gar nicht kennt. Oder er denkt, das sei nur was für ältere Frauen.
Das ist genau das, was mir auch immer wieder erzählt wurde. Was würde denn helfen, eine eindeutige Diagnose zu stellen? Also könnte man dann oder müsste man vielleicht sogar eine Hautprobe nehmen? Oder also ich kenne das so, dass Frauen mir erzählen, dann habe ich die Creme bekommen, dann die, dann die, dann die. Und hat aber alles irgendwie nicht geholfen. Und dann irgendwann hat sich daraus ein Vulvakarzinom entwickelt. Also das ist die Kurzform, ne, das, was mir erzählt wird. Also was kann denn dabei helfen, das eindeutig zu identifizieren?
Das bräuchte vor allem mal einen Experten, der LS-kundig ist. Denn wenn ein Arzt oder eine Ärztin wirklich sich mit dem Krankheitsbild auskennt, dann wäre es im Normalfall eine Blickdiagnose. Vor allem, wenn die Frau sich unter einem Schub präsentiert. Weil die Krankheit tritt ja in Schüben auf. Das heißt, dieses Jucken und Brennen, das Einreißen, die Rötungen, die weißen Flecken, die sich da bilden, die kommen in Schüben. Und zwischen den Schüben kann mal ein Monat oder ein halbes Jahr oder zwei, drei Jahre vergehen. Das ist sehr individuell. Das heißt, wenn sich eine Frau unwohl fühlt und nicht im akuten Schub ist, dann würde vielleicht der Arzt wirklich Mühe haben, das zu erkennen, selbst ein Experte. Der würde dann sagen, wir warten jetzt mal ab, wir cremen das mit rückfettenden Produkten, gehen mal noch nicht wirklich krass rein mit Cortisonsalbe, sondern lassen mal das Geschehen weiter verlaufen. Und dann, wenn der Schub da ist, dann würde man es dann wirklich an akuten Rötungen, an weißen Stellen, an diesen Rissen und an diesem wirklich ganz akuten Juckreiz erkennen. Und wenn dann eine Unsicherheit bestünde, auch seitens Experten oder die Patientin wirklich hundertprozentig das bewiesen haben will, dass sie diese Krankheit hat, dann kann man eine Biopsie machen. Die ist aber nicht immer notwendig. Und ich sage das hier ganz bestimmt, weil viele Frauen werden biopsiert schlussendlich oder zu früh. Und das Problem ist, wenn die Biopsie zu früh gemacht wird oder an einer falschen Stelle oder an ein Labor geschickt wird, das LS-fachkundig nicht zu 100% sich auskennt, dann kann es dann heißen, es ist eine lichenoide Entzündung in der Biopsie nachweisbar, aber das hilft noch nicht so viel weiter. Das heißt eigentlich, dass man nicht so klar weiß, was es ist. Eine ganz klare Biopsie würde klar darauf deuten, ist es ein Lichensklerosus oder ist es ein Lichenplanus, weil es gibt diese beiden Formen vom Lichen. Und wenn man die Biopsie eben, wenn man die hat, dann hat man Gewissheit. Wenn die Biopsie negativ ist, kann sie aber auch falsch negativ sein. Aus diesen Gründen, die ich genannt habe, dass die Biopsie nicht am richtigen Ort genommen wurde oder nicht wirklich gut ausgewertet werden konnte, was auch immer. Also die Biopsie wäre hundertprozentig, aber eine Biopsie, dadurch, dass sie eine Hautverletzung darstellt, kann auch ein Köbner-Phänomen auslösen. Ein Köbner-Phänomen heißt, dass die Haut, die kleine Wunde, die da gemacht wird durch die Biopsie, die heilt nicht mehr zu. Und das wollen wir unbedingt den Frauen ersparen, die diese Krankheit haben, die im Normalfall oder im besten Fall eine Blickdiagnose darstellen.
Ja, du hattest, oder ich hatte das in der Einleitung gesagt, du hattest das auch nochmal bestätigt eben, es sind nicht nur Frauen betroffen, sondern es können auch Männer betroffen sein und Kinder. Bleiben wir mal bei dem Thema Kind. Wenn jetzt kleine Mädchen betroffen sind, woran merkt man das? Sind das die gleichen Symptome?
Ja, die Mädchen, die kratzen sich, vor allem auch nachts würden sie sich wund kratzen oder auch im Kindergarten. Also es kann ja schon ab dem Kindesalter sein, sogar noch in den Windeln. Da würde es dann als Fehldiagnose heißen, es ist eine Windeldermatitis. Die Kinder fallen dann auf in dem Sinn, dass sie auch Verstopfung zeigen, weil der LS eben auch den Anus mit betreffen kann. Und dann schmerzt das, wenn man den Stuhl lösen will. Und diese Kinder haben dann oft Bauchweh. Es führt zu einem Teufelskreis zwischen diesem Juckreiz, diesem Brennen, auch starke Rötungen bei diesen kleinen Mädchen, Einblutungen, was dann im schlimmsten Fall eben auch einen Missbrauchsverdacht fördern könnte, wobei es sich nicht um einen Missbrauch handelt, sondern um die Krankheit, die eben so Einblutungen machen kann. Und wenn der nicht fachkundige Arzt sich das anschaut, erschrickt er vielleicht und denkt dann eben, es könnte auch was anderes sein. Die Mädchen haben häufig auch so eine weiße liegende Acht rund um die Vulva, den Scheideneingang und den Anus. So wie eine Acht, so weißliche, pergamentartige Verfärbung der Haut. Das ist auch irreversibel, das bleibt so. Ist auch bei den erwachsenen Frauen so im fortgeschrittenen Stadium. Nur sieht man es da ein bisschen weniger, auch aufgrund der Behaarung. Bei den Mädchen ist es wirklich wichtig, dass man das abklärt. Bei den Mädchen wird eine Biopsie nicht empfohlen aufgrund der Traumatisierung.
Ja, klar. Liebe Birte, du hast mir erzählt, dass dich in deiner Arbeit zwei Patientinnen besonders geprägt haben. Möchtest du erzählen, was du erlebt hast und warum dich dieses Thema so beschäftigt?
Ja, gerne. Einige von euch, also die hier zuhören, kennen mich sicherlich schon und wissen, dass ich mich beruflich ja nicht nur mit Brustkrebspatientinnen beschäftige, sondern eben auch mich spezialisiert habe auf die Beratung, Begleitung für Frauen, die an einem Vulvakarzinom erkrankt sind. Und so ist es natürlich dann auch immer wichtig zu wissen, okay, wodurch kann ein Vulvakarzinom überhaupt entstehen? Ja, und dann habe ich eben gelernt, dass der Lichensklerosus eine Ursache sein kann, natürlich nicht muss, kann. Eben gerade dann, wie ihr schon so schön dargestellt habt, wenn er über viele, viele Jahre oft unbehandelt ist. Und dann habe ich mich erstmal selbst mit dieser Erkrankung beschäftigt. Ich hatte bis dahin noch nie was von gehört, bin dann auf Begriffe gestoßen wie Lichenplanus, Lichenplexus, Lichenruber, Lichensklerosus. Müssen wir alles jetzt gar nicht erklären, ich war komplett verwirrt. Fakt ist, dass ich noch immer und heute besonders dankbar bin, den Kontakt in die Schweiz gefunden zu haben, nämlich zu Bettina zu Anfang, weil dieser Verein so unsagbar toll unterstützt, aufklärt, Hilfsangebote, Informationsangebote bietet. Und alle 2 Wochen halte ich ja einen großen Vortrag bei uns in der Klinik. Rund 120 Frauen hören mir dann immer zu. Die sind unterschiedlichst erkrankt, also an Krebserkrankungen. Und da nutze ich immer das Publikum letztendlich, um darauf aufmerksam zu machen. Und so passiert es, dass immer 1 oder 2 Tage später mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Frauen an meiner Tür klopfen und sagen, Schwester Birte, das, was Sie da eben erzählt haben, ich glaube, das habe ich. Gott. Diese Frauen sind zum Teil, ich will mal sagen, unglaublich überrascht und sie stehen da und fragen und sagen, können Sie mir bitte weitere Informationen geben? Ja, und so ist es dann auch gekommen, dass eine von diesen Frauen eine Mutter war, die mir von ihrem Mädchen berichtet hat. Ich glaube, das Kind war zu dem Zeitpunkt 9 oder 10 Jahre alt. Und diese Mutter hat über Jahre schon beobachtet oder einige Jahre, wie dieses Mädchen immer kratzt, juckt, auch weint und natürlich da auch niemand richtig gucken lassen wollte. Und dann, klar, nimmt man erstmal die klassischen Cremes, die man so kennt, weil man denkt, dieses Kind ist ein bisschen wund, hat vielleicht ein bisschen Pipi eingenässt und dadurch bedingt ist da eine Art Wundsein. Und dann habe ich der Mama erklärt, dass das durchaus so sein könnte und sie das bitte abklären lassen soll. Da sucht man dann letztendlich nur mal als Tipp sicherlich nach Frauenärztinnen, die sich eben auch auf Kinder spezialisiert haben. Und so ist es dann gekommen, dass die Mama mich später anschrieb per E-Mail, wie unsagbar dankbar sie ist, dass ich das da so kommuniziert habe und sie somit so verknüpfen konnte. Ja, oh, jucken, meine Tochter, ich muss das abklären lassen. Das ist die eine Geschichte, die ist mir schon extrem nahe gegangen, weil man muss sich ja so ein bisschen vorstellen, was macht man so als Erwachsener, wenn man zum Beispiel in einem Einkaufsladen steht und nebenan steht sein Kind und kratzt sich, weil es so unsagbar juckt zwischen den Beinen. Wie reagiert Mama? Sagt, nun lass das mal sein, das machst du doch hier jetzt gerade nicht. Ja, ist ja auch eine durchaus erklärbare Reaktion. Und so hat dieses Mädchen gelernt, ich darf mich da nicht kratzen. Ich darf da, das ist auch irgendwas Unanständiges. Die zweite, das war eine ältere Dame. Sie war auch in meinem Vortrag und kam auch zu mir und schilderte, dass sie gar nicht hat schlafen können letztendlich, weil sie das Erzählte von mir gar nicht verarbeiten konnte auf einmal, denn sie hat dann gegoogelt, hat ihre Symptome eingegeben, hat dazu auch den Begriff Lichensklerosus eingegeben und siehe da, unsagbar viele dort geschilderten Symptome passten. Und sie hat mir erzählt, dass sie etwa 18 Jahre alt gewesen sein muss, als sie erkrankt ist und keine Hilfe, keine Diagnose bisher bekommen hat. Man sie immer wieder wegschickt mit den Worten, wir können nichts mehr für sie tun, wir wissen nicht, was das ist. Dann wird es auch teilweise, wurde es sogar auf die Psyche geschoben. Sie hat dann irgendwann die Hoffnung verloren und hat auch keinen Arzt mehr aufgesucht und um Hilfe gebeten. Dann kam aber noch was und sie sagt, sie hat dann ihren Mann kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt ist es schon zu einer Verengung an den Vulvalippen gekommen. Und natürlich wollte sie Geschlechtsverkehr haben, völlig normal. Und es ist ihr so unsagbar schwer gefallen. Sie hat aber einen sehr liebevollen Partner gehabt mit viel Verständnis. Und den beiden ist es trotz allem gelungen, dass sie schwanger werden konnte, auf ganz normalem Weg. Und auch ein Kind geboren hat. Und danach ist es dann letztendlich das ist natürlich dann auch ein bisschen eingerissen, weil die Vulvalippen sich ja auch nicht mehr so dehnen, wie wir es kennen. Und ja, da sitzt eine Frau vor mir, die seit vielen, vielen Jahren diese Symptome aufweist, mehrere Ärzte gebeten hat und tatsächlich durch mich erst erfahren hat, was sie da hat. Die habe ich natürlich beraten mit dem, was ich kann. Ich bin kein Arzt, aber ich kenne ja die ersten Tipps. Ich kenne die Leitlinien, wie gepflegt werden soll, und habe sie tatsächlich sofort auf den Verein zu Bettina verwiesen. Und mein Kenntnisstand ist, dass sie hier auch ganz viel Hilfe schon erfahren hat und Informationen und einfach unsagbar dankbar ist. Ja, zwei Geschichten sind die schlimmsten gewesen, aber wenn man sich vorstellt, dass in dieser Art 2 bis 3 Frauen im Schnitt zu mir finden, das, ja, das beschäftigt mich, das treibt mich einfach um und ich finde das ganz furchtbar, ganz schlimm.
Naja, also auch ich habe ja jetzt schon einige Podcast-Folgen aufgenommen und auch mit einigen Frauen gesprochen, die ein Vulvakarzinom hatten, und von denen wiederum haben ja auch einige den Lichensklerosus, und ich persönlich habe aber noch nie vorher etwas davon gehört. Bettina, du leitest eine große Selbsthilfegruppe beziehungsweise einen Verein. Welche Fragen oder Sorgen begegnen dir denn da am häufigsten? Also wann kommen die Frauen auf dich zu?
Also häufig ist es so, dass die Frauen über die Recherche im Internet schlussendlich zu uns finden. Wir haben nämlich noch eine Seite, die heißt Jucken und Brennen EU. Genau aus diesem Grund, weil die Frauen, die haben die Symptome. Und wenn ihnen da niemand langfristig weiterhilft, dann googeln sie. Und über diese Seite finden sie dann zu uns. Ich meine, Jucken und Brennen, das kann vieles sein. Im schlimmsten Fall ist man noch verängstigt. Es könnte etwas eine Geschlechtskrankheit sein, weil gerade in Deutschland wurde eine große Kampagne geführt mit diesem Thema Jucken und Brennen. Hat dann auf eine Seite verwiesen, wo Geschlechtskrankheiten, sexuell übertragbare, vorgestellt wurden. Wir haben dann sogar beim Bundesministerium für Gesundheit nachgefragt, ob man da nicht noch einen Hinweis machen könnte, dass diese Symptome auch auf eine nicht sexuell übertragbare Krankheit hinweisen könnten, aber die haben das leider abgelehnt. Also die Stigmatisierung mit solchen Beschwerden ist natürlich schon groß, die Scham, das Tabu auch. Also wenn die dann mal bei uns landen, sich informieren können, dann verweisen wir sie an Ärzte, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Das ist so der erste Wunsch, den die meisten haben, dass sie da ärztlich abgeklärt werden. Und wir haben dazu eine große Ärzteliste, also groß in Anführungszeichen. Für den deutschen Raum sind es etwa 70 bis 80 Adressen. Die versuchen wir laufend zu ergänzen. Auch mit Arbeit an Kongressen, mit Schriftkontakt, mit Besuchen von Ärzten versuchen wir die Ärzte auch auf unser Angebot aufmerksam zu machen. Und eben diese Experten, die können dann die Diagnose ausschließen oder bestätigen im besten Fall. Also im besten Fall ausschließen. Aber ich meine, dass die Frau überhaupt weiterkommt. Und wenn dann die Diagnose da ist, das heißt, es ist ein LS, dann ist bei einigen mal erstmal Erleichterung. Ach, endlich weiß ich, was das ist. Weil die meisten eben lange warten, bis sie die Diagnose haben und Fehldiagnosen hinter sich haben. Und dann kommt aber eine zweite Stufe von Angst dazu. Erstens betreffend der Therapie, die dann mit hochpotenten Cortisonsalben vonstatten gehen soll, werden wir auch noch gerade darüber reden. Da haben viele Angst davor. Und dann, wenn die dann googeln und weiter googeln und auch schlimme Bilder zum Krankheitsbild finden, dann haben viele auch Angst, dass ihre ganze Anatomie verkümmert. Was im Extremfall passiert durch diese Krankheit. Diese Krankheit macht die Anatomie des weiblichen äußeren Genitals kaputt. Die Vulvalippen, die verschmelzen, die verschwinden, die Klitoris wird überwachsen oder überklebt und auch der Scheideneingang, wie es Birte gesagt hat, der kann sich verengen. Und das alles macht natürlich extrem Angst. Und viele Frauen beginnen zu diesem Zeitpunkt erstmals, sich überhaupt mit einem Spiegel anzuschauen, weil das vorher niemand erwähnt hat, dass das eine Option wäre. Vielleicht die jungen Frauen, die sich da auch an den Schamlippen, Vulvalippen piercen lassen, die haben diese Scham weniger, aber die meisten Frauen, die ich kenne, die haben nicht unbedingt das Bedürfnis, ihren Genitalbereich ständig anzuschauen, auch weil es uns in der Erziehung so beigebracht wurde, wir sollten unseren Genitalbereich verstecken, schon als Mädchen, soll man sich nicht damit beschäftigen. Die Jungs hingegen schon, also da ist ein großer Unterschied auch von der Ansicht, auch mit der ganzen Nomenklatur. Wir haben Schamlippen, jetzt heißt es Vulvalippen zum Glück, früher war es Schamlippen. die Jungs haben auch keine Schambolzen oder einen Schamstift. Also das ist mit Scham, nur schon vom Namen her. Und ich finde es super, dass einige Medizinstudentinnen das wirklich durchgebracht haben vor sage und schreibe 2 Jahren, dass im Duden da wirklich auch das Wort Vulvalippen jetzt genutzt wird und Schamlippen eigentlich abgeschafft wird. Dies am Rande. Aber Sie haben dann eben diese Angst vor der anatomischen Veränderung, die durchaus berechtigt ist, sofern man nicht therapiert, weil auch das Thema Vulvakrebs, das aufgrund dieser Veränderung der Anatomie und der Hautzellen dann stattfindet, vor allem geschehen kann, wenn man das Krankheitsgeschehen nicht stoppt. Und man kann es stoppen, wenn man es weiß, was es ist. Das ist schon mal die gute Botschaft. Der Nebeneffekt der ganzen Sache ist natürlich auch, dass die Frauen sehr Angst haben für die Partnerschaft. Und ich glaube, wir müssen das nicht verheimlichen. Es gibt viele Partnerschaften, die in die Brüche gehen nach einer solchen Diagnose, weil die Frau überfordert ist mit ihrer Krankheit, der Mann in der Folge auch oder die Partnerin, falls es 2 Frauen sind. Das ist das Problem ja dann auch, dass der Partner, ich sage jetzt extra nur Partner, meine aber alle, dann in dem Sinne mit betroffen ist, Rücksicht nimmt, vielleicht auch falsche Rücksicht nimmt, aber mit der Zeit auch frustriert wird, dass vielleicht Sexualität nicht mehr ganz so auf diese Art möglich war, wie sie mal stattgefunden hat. Das ist ein ganzer Teilbereich dieser Krankheit, was das alles auslöst an Empfindlichkeiten, an Gedanken, an Veränderungen. Auch da gibt es gute Lösungen dafür, wo wir auch Workshops anbieten. Aber es ist schon eine geballte Ladung. Also die Therapie, die Akzeptanz der Krankheit, das Selbstbild, ich bin nicht mehr weiblich, ich verliere meine Weiblichkeit und auch die Angst wirklich vor dem Anatomischen. Was, wenn diese ganze Krankheit meine Vulva dermaßen zerstört, dass ich am Schluss wie eine beschnittene Frau bin und kaum noch Urin lassen kann? Und das ist so, das kann im Extremfall, aber es ist wirklich ein Extremfall, kann das so weit kommen. Und genau das wollen wir ja verhindern, indem wir aufklären und dass wir den Frauen sagen wollen, es gibt sowas wie eine Krankheit wie LS und man kann was dagegen tun und man muss sich wie selber emanzipieren, für sich selber zu schauen, weil das Umfeld die Krankheit nicht kennt. Und dann kommt noch dazu, zuletzt, dass man auch kaum mit jemandem darüber sprechen kann, eben weil die Krankheit so unbekannt ist und weil man das nicht gern anspricht. Nicht mal in der Familie. Und genau dort ist ein weiteres Problem. Die Krankheit ist familiär gehäuft. Das heißt, sie kann innerhalb einer Familie mehrfach auftreten. Und da gibt es jetzt erstmals den Beginn einer kleinen Studie in der Schweiz, zusammen mit einem deutschen Arzt, dass man herausfinden will, gibt es Erbmarker, die irgendwie nachweisbar sind bei Personen, die LS haben. Und wenn das weiter beforscht würde, wäre das ein großer Vorteil für alle Betroffenen, weil man vielleicht in weiter Ferne dann auch mit einem Test feststellen könnte, ob man das in sich trägt. Wobei in sich tragen ist das eine, ob es ausbricht, ist das andere. Das ist ja bei allen Autoimmunkrankungen.
Lass uns mal gern dabei bleiben, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Und warum es so wichtig ist, zu wissen, dass Lichensklerosus eine chronische Erkrankung ist.
Chronisch heißt ja, sie bleibt. Wenn sie mal da ist, dann bleibt sie. Sie verschwindet vielleicht teilweise von den Symptomen her, aber de facto ist sie da. Sie ist vielleicht nicht aktiv und man muss sie trotzdem behandeln. Das heißt, wenn man eine Schubtherapie macht, wenn man gerade im Schub ist und das diagnostiziert wird, dann besteht die Therapie mit einer hochpotenten Cortisonsalbe, und zwar nicht irgendeiner, sondern einer ganz konkreten, die auch in den Leitlinien klar erwähnt ist. Es ist entweder ein Produkt mit Clobetasolpropionat, das ist Cortisonwirkstoff 4, kommt in verschiedenen gängigen Salben vor, die man in der Apotheke kaufen kann, aber der Wirkstoff muss der richtige sein. Es gibt dann auch noch ein bisschen weniger potente Salbe von Mometason-Wirkstoff. Aber das sind so, eigentlich mit dem Clobetasol-Propionat beginnt man mal in der Schubtherapie einmal täglich am Abend. Und parallel soll man gut pflegen, die Haut mit Pflegemitteln, also mit Ölen, mit rückfettenden Salben, möglichst die Haut elastisch halten. Man muss einiges auch beachten mit der Hygiene, keine Überhygiene, mit Wasser waschen. Es gibt da ganz viele Tipps, die wir auch vermitteln auf der Webseite und in unseren Podcasts, die wir ja auch selber auch führen. Also das ist die Schubtherapie, und wenn dann das Geschehen sich beruhigt hat, ist ganz wichtig, dass man dann eine Erhaltungstherapie macht. und die ist wirklich lebenslang. Das heißt, dass man 1 bis 2 Mal pro Woche das Cortison noch aufträgt. Und pro Auftragen rede ich von einer Fingerkuppe voll, also vielleicht eine mittlere Erbsengröße, die man da aufträgt, ganz gezielt. Das wird nicht geschmiert. Also ich weiß, in Deutschland wird oft von Schmieren geredet. Im Schweizer Sprachgebrauch würde das heißen, man schmiert es überall hin. Das darf man nicht. Man muss es ganz gezielt auf die Vulva auftragen. Und da braucht es halt dann auch diese anatomischen Kenntnisse. Was umfasst die Vulva alles? Also ganz grob gesagt, nichts, wo Haare wächst, oder? Also im behaarten Bereich ist dann nicht mehr Vulva-Bereich, und es ist auch wichtig, dass diese hochpotente Cortisonsalbe nicht an falsche Orte gelangt, weil dort kann sie effektiv zu einer Hautausdünnung führen, wovor ja sehr viele Patientinnen auch Angst haben, notabene auch die Apotheker warnen, wenn man solch eine Salbe bezieht, dann heißt es, das dürfen sie nicht im Intimbereich oder nicht in, im feuchten Bereich der Haut, also benutzen, und trotzdem sollen die Frauen das tun. Das führt dann wieder zu einem weiteren Problempunkt, wo wir viele Frauen ermutigen, das dann trotzdem zu tun, auch wenn es in der Packungsbeilage anders steht. Mhm. Also das heißt, die Therapie ist mit dem Cortison, Schubtherapie, Erhaltungstherapie, parallel immer sehr gut pflegen, gut die Hygienetipps beachten. Und dann gibt es aber auch noch andere Salbenprodukte, die sogenannten Calcineurin-Antagonisten. Dazu zählen Elidel und Protopic. Die werden sehr gerne von den Hautärzten, von den Dermatologen verschrieben. Gynäkologen würden eher das Cortison verschreiben im Normalfall. Und da muss man mit dem behandelnden Arzt schauen, was hilft mir am besten. Ja, also in dem Sinne, die Optionen sind da. Es gibt jetzt auch Versuche mit noch PRP, mit platelet-rich Plasma. Es gibt auch experimentelle Versuche immer noch im Rahmen von Studien mit Laser, wobei da sind wir sehr unsicher, ob das wirklich da so viel bringt, wie man da sicher hofft. Da werden auch viele Frauen ein bisschen überfordert oder reingedrängt, in Deutschland, wo viele Gynäkologen sich so ein Lasergerät anschaffen. Das stimuliert die Haut, indem es leichte Verletzungen macht, und die Haut wird sich dann regenerieren. Und man hofft, dass das dann zu einem besseren Wohlbefinden führt. Die Sachlage, ob nachher das Cortison nicht doch immer noch gebraucht wird oder man es wirklich weglassen kann, das ist immer noch sehr unklar. Deshalb ist die Laserbehandlung auch in den Leitlinien bisher kein Thema. Die Leitlinien, die wurden erstmals 2015 erstellt in Englisch, die wurden dann 2023 überarbeitet. Und wir durften da mitwirken bei der Überarbeitung als eine der größten Patientenorganisationen in Europa und konnten viel Erfahrungsberichte und auch Erfahrungen von Frauen bezüglich der Therapie und der Pflege mit einfließen lassen. Und das haben wir sehr geschätzt, dass wir da mit eingebunden waren. Weil die Ärzte, die verschreiben dann die Therapie, aber die sehen die Frauen dann ja nicht im Alltag. Mhm. Und wir wissen aus den vielen Telefonaten und E-Mails, die wir täglich erhalten, genau, was das Problem ist nach der Diagnose und wie man die Frauen begleiten soll, dass sie möglichst einen positiven Umgang mit der Krankheit und der Therapie auch finden.
Ich würde dem gern noch was zufügen, Bettina und Franziska, weil wir eben ja von Cortison gesprochen haben. Ne? Das sind dann so auch meine Erfahrungen, wenn die Frauen mit mir sprechen. Dass bei denn dann hat man ihnen offensichtlich die richtigen Produkte verordnet. Es wird aber nicht ausreichend erklärt. Dann fand ich das gerade so wichtig, Bettina, wie du es erklärt hast. Wo genau sollen sie cremen? Und wichtig wäre, dass der behandelnde Arzt, Ärztin diesen Frauen die Angst nimmt vor dem Cortisonprodukt. Frauen haben immer im Kopf, oder wir Menschen, oh, da, wo Cortison angewendet wird, da wird die Haut auf Dauer dünn. Ich versuche den Frauen erstmal zu erklären, wie wichtig diese ganze Therapie ist, dass sie nicht jetzt nur eine Woche cremen und dann ist die Erkrankung weg, ja, sondern dass sie das lebenslang durchführen müssen. Und wenn sie es nicht tun, dass sie später deutlich schlimmere Folgen davon tragen können, als wenn sie mit einem Cortisonprodukt cremen, ja. Das möchte ich noch so dem hinzufügen. Also wenn die Diagnose gestellt wird, sollte der behandelnde Arzt auch wirklich ausreichend aufklären. Oder als Tipp, vielleicht hören uns hier ja dann auch Ärzte zu, ja, auf bestimmte wirklich gute und renommierte Seiten ja auch verweisen, wie zum Beispiel auf euren Verein.
Ja,
Was ich noch so dem hinzufügen würde, vielleicht korrigiert Bettina mich da, aber was mir auffällt, dass oft Frauen auch parallel an weiteren Immunerkrankungen leiden, wie zum Beispiel Neurodermitis. Dem stimmst du zu, Bettina, ne? Es ist doch häufig eine Parallele.
Es ist so oder so so, dass Autoimmunerkrankungen selten ganz allein auftreten. Häufig ist eine zweite oder eine dritte mit dabei oder entwickelt sich noch. Häufig bei den Frauen, genau, andere Beteiligungen, zum Beispiel auch der Schilddrüse, sehr häufig, dass da eine Über- oder Unterfunktion dann stattfindet. Auch Diabetes kann mit, sagen wir, mit dabei sein. Da muss man wirklich bewusst sein. Und ich habe zum Beispiel meine eigene Schilddrüsenerkrankung nur entdeckt, indem ich vom Verein gelernt habe, es könnte was anderes noch sein, lass mal dein Blut prüfen. Dann habe ich diese Parameter, die wir auch auf der Webseite auflisten, was man sich alles vielleicht anschauen müsste, habe ich das mal abgecheckt und voilà, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, die habe ich selber gar noch nicht bemerkt.
Ich hatte gestern gerade eine Patientin mit einem Lichenplanus. Ist übrigens das gleiche wie Lichenruber, möchte ich nur mal so hinzufügen. Finde ich auch sehr verwirrend. Und die hatten mir ihren Mund auch gezeigt, ne, und ihre Mundschleimhaut. Also für dich, Franziska, und für alle Zuhörer, da ist es eben so, dass die Mundschleimhaut betroffen ist und der Genitalbereich. Und sie tatsächlich auch an der Schilddrüse erkrankt ist und auch Neurodermitis hat. Gut, ist in diesem Fall ein Einzelfall, aber das muss man im Hinterkopf behalten. Ne?
So, zu Lichenplanus vielleicht noch eine Klammer auf. Lichenruber heißt es, wenn sich das Ganze im Mund abspielt. Sonst heißt es Lichenplanus und dann gibt es aber den Lichenplanus auch noch auf dem Haarboden, dann heißt er Follicularis und es kann auch auf der normalen Haut auftreten oder eben im Mund die Seiten, Wangen, Innenseiten, die Zunge und auch die Speiseröhre. Und viele Betroffene wenden sich jetzt auch an uns, obwohl wir dazu eigentlich ursprünglich gar keine Informationen hatten, aber weil einfach sonst der Begriff Lichen nicht gut bedient ist im Internet von deutschsprachiger Seite her, haben wir das bei uns jetzt auch mit drauf. Und wir wurden so kürzlich auch von einer internationalen, sehr großen Pharmafirma angefragt, mitzuhelfen bei einer Studie. Weil die Frage, das Problem ist, dass Frauen, die Vulva betroffen sind von Lichenplanus, die können parallel auch Lichensklerosus haben. Sie können aber auch zusätzlich noch Lichenplanus im Mund haben.
Aber da muss ich jetzt noch mal kurz zwischenfragen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Lichensklerosus und Lichenplanus?
Der Lichensklerosus, ganz spontan, kurz zusammengefasst, der spielt sich an den äußeren Genitalien ab, also an der Vulva, nicht in der Vagina, nicht in der Scheide drin. Der Lichenplanus, der macht eher ganz fieses Brennen, so Pusteln, und die gehen dann bis in die Scheide, bis in die Vagina hinein. Also dort kommt auch die Schleimhaut mit ins Spiel. Das ist der gröbste, schnellst genannte Unterschied zwischen den beiden Krankheiten. Aber sie treten nicht selten überlappend auf. Wenn der Lichensklerosus eher so eine weißliche Färbung macht, dann würde der Lichenplanus eher knallrot sich manifestieren oder eben mit so Knötchen. Auf der normalen Haut heißt es auch Knötchenflechte.
Mhm. Und Bettina, du hast eben davon erzählt, dass du deine eigenen Schilddrüsenwerte untersuchen lassen hast. Bist du denn selbst an Lichensklerosus erkrankt, weil du das eben so zur Sprache gebracht hast?
Ja, das bin ich, ja. Und ich vermute, ich bin auch seit Kindheit betroffen. Ich hatte aber meine Symptome eigentlich erst nach der Geburt des ersten Kindes. In der Schwangerschaft war alles noch normal und dann nachher nach der Geburt hatte ich diesen fiesen Juckreiz. Und ich dachte immer, das hat mit der Geburt zu tun, mit den Hormonen, dann mit dem Stillen. Dann wurde ich relativ bald wieder schwanger. Dann hat das nie aufgehört. Und etwa 3 Jahre nach der Geburt des zweiten Kindes habe ich dann irgendwann mal gedacht, ist das normal, dass ich mich quasi vom Arbeitsplatz wegbegeben muss auf die Toilette und da mich kratze, weil ich kann ja nicht am Arbeitsplatz kratzen. Und das einfach so stark war, dieser Juckreiz, dass ich dann auch wie offene Stellen gehabt habe. Und dann irgendwann festgestellt habe, ich habe auch weiße Punkte. Ich habe dann das wie so gefühlt unter der Dusche, da ist was. Und habe dann erstmals begonnen, mich anzuschauen mit dem Spiegel und habe mich dann zum Arzt begeben. Das war aber dann mit 8 oder 39, also ich war auch einige Jahre, wo ich nicht wusste, was es ist, alles auch versucht habe, bis zur Naturjoghurt in die Vagina gestrichen, um dieses Brennen wegzukriegen.
Ach Gott.
Ja, ist so. Und eigentlich aus meiner Betroffenheit und dann der Hilfe, die ich durch den Verein erfahren habe, der sich 2013 gegründet hat, bin ich dann eigentlich reingekommen in diese ganze Thematik und habe mich eingelesen, habe viel an Informationen auch zusammengesucht mit dem Verein zusammen. Wir haben Bücher kreiert, wir machen jetzt Podcasts, wir haben YouTube-Videos erstellt.
Übrigens auch ein ganz wunderschönes für Kinder. Das habe ich jetzt schon mehrfach den Müttern mitgegeben.
Ja, das Buch, ja.
Diese Broschüre für die Kinder mit dem kleinen Handspiegel dran. Das ist so schön.
Ja. Ja, das hast du mir auch geschickt, Bettina. Das habe ich mir auch angeguckt. Und das ist auch super wertvoll.
Du kriegst dann noch ein Nachfolgebuch, das heißt Mara und ihr Geheimnis. Das ist momentan gerade im Druck. Deshalb konnte ich es dir nicht zustellen. Aber beide Bücher sind bei uns auch auf der Webseite kostenlos als PDF downloadbar. Also man kann sich das auch lesen, ohne es zu bestellen.
Ja, großartig. Das verlinke ich natürlich auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Gut, also wir haben für den deutschen Bereich übrigens jetzt auch eine ganz neue Webseite gemacht. Die ist jetzt auch ein bisschen moderner wie die alte. Aber vor lauter Leuten, die sich bei uns melden, ist auch die Zeit begrenzt, wo wir so viel anderes noch tun können, wie eine neue Webseite komplett aufziehen. Also ich arbeite mittlerweile seit 7, 8 Jahren nonstop nur für den Verein. Ich habe meinen eigentlichen Job gekündigt und ich bin mehr als ausgelastet, weil wir haben jeden Tag 5 bis 10 neue Anmeldungen. Das sind dann weit mehr als 1000 jedes Jahr, die wir da bewältigen, beraten. Und mit den Podcasts konnten wir das ein bisschen abfedern, weil man sich jetzt vieles eben auch anhören kann und sich da viele Fragen vielleicht erledigen, in dem Sinne, dass man sich das anhören und erlesen kann und nicht schreiben muss. Weil ich könnte den ganzen Tag E-Mails schreiben. Das ist das Postfach immer.
Ja. Ich würde gerne noch auf eure Workshops auch hinweisen, Bettina. Die finde ich so toll, was ihr online anbietet. Das heißt, man kann ja von Deutschland aus wirklich ganz tolle Hilfsangebote in Anspruch nehmen, indem man zu euch findet. Und ich selber habe einen, wenn auch nur in Kurzversion, den Workshop ja mitmachen dürfen, wo es um das Thema Dehnung geht. Also die Vulvalippen dehnen, und das hat mich so wirklich beschäftigt, auch im Nachhinein, weil das sind Dinge, die wusste selbst ich noch nicht, wie das funktioniert im Einzelnen, gerade wenn es bei der Erkrankung sein muss. Ne?
Also die Vulvalippen dehnen kannst du beschränkt, aber es geht um den entscheidenden Vaginaleingang.
Ja, pflegen, dort, dehnen,
beim Damm, oder dort gibt es so eine Hautfalte, das heißt eigentlich die hintere Kommissur, und wenn die von der Krankheit mit betroffen ist, das heißt, sie sklerosiert, sie wird wie steifer, weniger beweglich, dann ist logisch, dass bei der Penetration das dann mal reißt. Und dann ist es schwierig, diese Risse wieder zusammenzubringen, ohne dass es immer wieder neu aufreißt. Und da kann man mit vorsichtigem Dehnen, haben wir herausgefunden, kann man da wirklich einen großen Vorteil sich erarbeiten, in dem Sinne, dass die Haut wieder elastischer wird und dass man auch wieder schmerzfrei den Geschlechtsverkehr genießen kann.
Ja.
Das braucht Zeit, das ist wie bei den Zähnen, die muss man auch pflegen, und da muss man halt die Vulva dann auch pflegen eines Tages, wenn man diese Krankheit hat. Aber das betrifft auch nicht alle. Es gibt Frauen, die haben ein Problem damit, mit dem hinteren Scheideneingang, andere nicht. Und wenn man das hat, dann kann man wirklich selber viel dafür tun, dass das wieder besser wird. Und wir haben Frauen, die konnten gar keinen Verkehr mehr haben. Und dank dem konsequenten Dehnen ist es heute wieder problemlos möglich.
Ja.
Also auch da gibt es die Erfahrung und das Wissen, das wir in den letzten 13 Jahren akkumuliert haben, dass wir da einigen weiterhelfen.
Was kann denn passieren, wenn Lichensklerosis unerkannt bleibt oder wenn es unbehandelt bleibt? Ihr habt jetzt schon beide davon gesprochen, dass sich die Vulvalippen verändern können, dass es vielleicht Schwierigkeiten bei der Sexualität gibt. Bettina, vielleicht kannst du mir das nochmal erzählen. Was sind denn die Veränderungen, also die jetzt ja wirklich über die Jahre so entstehen können, wenn man tatsächlich nichts macht?
Also die Haut geht, salopp gesagt, einfach kaputt, die verkümmert und die bildet sich wie zurück, die wird dann auch irgendwann wirklich dünner. Und was Birte gesagt hat, möchte ich unterstützen. Also die Krankheit macht die Haut mehr kaputt als die Cortisontherapie. In dem Sinne ist es wirklich wichtig, dass man diese Erhaltungstherapie auch durchführt, wenn auch die Symptome dann mal weg sind oder man nichts mehr sieht. Ich muss vielleicht auch noch betonen, es gibt 30% der Frauen, die diese Krankheit haben, die haben keinen Juckreiz, die haben kein Brennen, aber die haben die anatomischen Veränderungen. Und die würden das nur erkennen, oder der Arzt würde es nur erkennen, wenn er das auch wirklich anguckt und sich damit beschäftigt. Und da ist ein weiteres Problem bei der Gynäkologie, dass man vielleicht vorstellig wird für einen Krebsabstrich oder zur Brustuntersuchung. Und wenn der Arzt sich das nicht im Detail anschaut, auch die Vulva, was eben ein Hautgebiet ist und nicht eigentlich ein Genitalgebiet sozusagen, dann hat man das Problem, dass es vielleicht eben auch nicht erkannt wird. Mhm. Also wir Frauen täten auch gut daran, wenn wir gesund sind, uns mal zu inspizieren mit einem Handspiegel. Wir haben auf der Webseite auch sogar eine Anleitung, wie man das am besten macht, rein physikalisch, weil wir Frauen haben ja ein bisschen mehr Mühe, unser Genital anzuschauen wie die Männer. Ist ein bisschen versteckter, muss man dann ein bisschen wissen, wie man das am besten macht. Und dass man einfach mal schaut, was ist wo und wie heißt das und was ist jetzt genau da. Mhm. Weil viele Frauen können ihre eigenen Genitalien nicht benennen, die verschiedenen Teile. Und wenn man das nicht benennen kann, wo dann der Schmerz oder der Juckreiz ist, dann ist es auch für den Arzt schwieriger. Mhm. Jetzt ist es so, wenn man die Therapie nicht macht und die Erhaltungstherapie würde eben auch helfen, dass das Krebsrisiko schwindet. Also man hat eine Studie aus Australien gemacht und gesehen, dass Frauen, die keine Erhaltungstherapie machen, weil sie das nicht wollen oder weil sie es nicht wissen, dass sie eine machen sollten, die haben ein 5% erhöhtes Risiko, an einem Krebs zu erkranken. Mhm. Jetzt nicht alle Frauen, die LS haben, haben automatisch auch Krebs. Wir haben dazu auch mit Birte vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht zum Thema Vulvakarzinom. Und da haben wir auch erläutert, dass eigentlich die Sorge vor dem Krebs, die darf und soll nicht omnipräsent sein. Also ich habe jetzt selber auch keine Angst davor, obwohl ich die Krankheit schon lange habe. Aber ich kenne jetzt meinen Körper besser. Ich behandle das gemäß den Leitlinien. Wo ich aber dann aufmerksam sein müsste, ist, wenn ich Stellen habe, die nicht mehr heilen. Also kleine Risse, die nicht heilen, die sich infizieren. Oder weiße Stellen, die sich bilden und mit dem Cortison, wenn man vielleicht wieder ein bisschen in eine Schubtherapie geht, wenn man merkt, es ist wieder ein Schub, weil die Therapie kann den Schub verhindern, muss aber nicht. Also es kann schon auch wieder zu Schüben kommen, trotz der Cortisontherapie, aber sie sind dann im Normalfall ein bisschen schwächer. Also wenn sich unter so einem Schub dann wieder eine weiße Stelle bildet, die nicht weggeht, dann müsste man die anschauen lassen vom Arzt. Mhm. Und da sind wir zum Glück dann besser dran, in dem Sinne, dass Hautkrebs an der Vulva ja vom Gynäkologen eigentlich doch erkannt werden sollte. Mhm. Also da muss man als Frau dann vielleicht auch darauf bestehen, dass das angeschaut wird und lieber einmal zu viel was zeigen gehen, wie einmal zu wenig.
Mhm. Vielleicht, Bettina, wäre das Stichwort Dysplasie-Sprechstunde auch noch ein sehr guter Hinweis. Oder eine Zweitmeinung einholen, mhm, wenn man das Gefühl hat, hier ist keine oder eine falsche Diagnose gestellt worden. Und wo man die findet, das kann man ganz einfach googeln. Was bedeutet das eigentlich, Dysplasie-Sprechstunde? Das sind Ärzte, die sich einfach mit bestimmten Erkrankungen deutlich besser auskennen, die natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten der Untersuchung haben. Also wie gesagt, da gibt es aber eine sehr, sehr gute Internetseite auch zu. Hm.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage zu den anatomischen Veränderungen. Jetzt habe ich also gelernt, der Lichensklerosus macht Hautveränderungen. Es kann zu Rissen führen, die dann schlecht heilen. Also muss ich mir das so vorstellen, dass immer, wenn ein Schub ist, bildet sich quasi neues Narbengewebe und verhärtet immer mehr? Oder was sind die anatomischen Veränderungen?
Die bestehen grundsätzlich auch in Verklebungen. Das kann man sich irgendwie gar nicht recht vorstellen. Aber das ist so. Also man hat ja die inneren und die äußeren Labien, die Vulvalippen, und die kleben dann zusammen. Die vereinen sich und die sind am Schluss nur noch eins.
Ach Gott.
Und dann kleben die quasi von innen gegen außen. Also man hat dann schlussendlich nicht mehr die inneren Labien, die quasi auch die Scheidenöffnung schützen. Mhm. Und dann ist es so, dass am Schluss einfach nur noch, wenn die Frau auf dem Gynäkologenstuhl sitzt und die Beine spreizt, da sieht man einfach dann die Öffnung für den Scheideneingang und man erkennt noch die Harnröhre, aber alles andere ist wie überwachsen. Mhm. Wie wenn das verschmolzen wäre. Und das sind so Veränderungen, die einfach unterschwellig in der Haut durch die Entzündung stattfinden. Es ist relativ komisch, das zu hören, dass das alles verschmelzen kann. Die einen sagen, es überwächst, aber eigentlich wächst nichts Neues. Es bildet sich zurück.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Leidensprozess, also gerade wenn man das so über Jahre unerkannt hat.
Und als operative Möglichkeit, das habe ich jetzt nicht erwähnt, also Frauen, die wirklich so arg betroffen sind, die können durch verschiedene Operationstechniken können die ihre normale Vulva-Struktur wieder erlangen. Mhm. Ist aber natürlich auch entsprechend natürlich schmerzvoll, kann man sich vorstellen. Ja. Da wird dann einfach zum Beispiel die zusammengeklickten Labien werden wieder gelöst Und da, das braucht dann einen Heilungsprozess und sofort eben auch wieder das Cortison, weil der Lichen geht auch trotz der Operation nicht weg, der bleibt, weil er eben chronisch ist.
Ja.
Und das ist notabene auch bei den Männern so. Man dachte früher, ein Mann, der Vorhautverengung hat, und es ist ein Lichen, es ist nicht einfach eine Verklebung, die hormonell wieder sich dann löst, zum Beispiel in der Pubertät, das haben ja viele Jungs. Aber wenn da im Alter, im Erwachsenenalter dann eben auch diese Verklebung kommt plötzlich und operiert wird und darunter sind weiße Stellen, auch an der Eichel, da kann man dann nichts mehr viel machen, wie außer Cortison dann eben anwenden. Mhm. Da hilft die Operation nicht oder nur bedingt. Aber man hat früher gemeint, die Operation bei den Männern, wenn man die Vorhaut wegnimmt, sei das Problem erledigt. Das ist nicht so, das wussten wir aber vor 13 Jahren auch nicht so klar.
Ja. Liebe Birte, was können denn Betroffene selbst tun, um gut mit der Erkrankung zu leben? Also gibt es spezielle Pflege, die du empfehlen würdest, oder vielleicht auch Materialien, also jetzt bezogen auf die Unterwäsche zum Beispiel?
Also ich denke, es ist ja diese, wie sagt man so schön, Intimtoilette, Intimpflege. Ich kenne Frauen, die sich zum Beispiel übermäßig viel waschen, weil sie das Bedürfnis haben, im Intimbereich immer in Anführungsstrichen sauber sein zu wollen. Da würde ich erstmal grundsätzlich von abraten. Es reicht meistens und ganz oft sogar, wenn wir uns einfach nur mit normal lauwarmem Wasser abwaschen, also reinigen. Mhm. Reinigungslotionen müssen immer pH-neutral sein, möglichst ohne irritierende Duftstoffe. Ich persönlich habe mit einem bestimmten Hersteller sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber da möchte ich jetzt auch betonen, das muss nicht das Nonplusultra sein. Es kann sein, dass jemand anderem ein anderes Produkt gut hilft. Ich würde aber doch gerne Coopagin hier nennen wollen. Das ist mit C, wird es geschrieben, die Firma Coopagin. Die hat sich bei meinen Patientinnen sehr, sehr gut bewährt, diese Produkte. Es ist eine Waschlotion, die es gibt. Es gibt zwei verschiedene Cremes, die man auftragen kann. Einmal eine Halbfett-Variante und dann gibt es noch eine Vollfett-Variante. Und man trägt sie eben, wie Bettina beschrieben hat, ganz, ganz dünn auf. Gerade zur Nacht ist es immer wichtig. Ich würde die Patientin bitten, keine Intimrasuren durchzuführen mit etwaigen, wie heißt das so schön, Intim, wie heißt das, dieser Rasurschaum, Enthaarungscreme, solche Dinge. Dann geht es immer wieder um das Thema Kondom. Vielleicht kann da Bettina gleich im Anschluss noch was zu sagen. Latexkondome, latexfrei. Es gibt viele Kondome, die enthalten auch zusätzlich irritierende Inhaltsstoffe, weil sie ja einen Geschmack bieten oder irgendwie andere, die besonders anregend sein sollen. Also da würde ich immer eine gewisse Neutralität, möglichst wenig irritierende Inhaltsstoffe in Produkten. Mhm. Ich weiß, dass es umstritten ist, welches Gleitgel man benutzen darf. Darf es silikonbasiert sein oder sollte es nur ein wasserbasiertes Gleitgel sein? Auch da glaube ich, Bettina, teilen sich ja so ein bisschen die Meinung. Ich empfehle gerne ein Gleitgel der Firma Pure. Das ist wirklich ein wasserbasiertes Gleitgel mit möglichst wenig irritierenden weiteren Inhaltsstoffen. Aber auch das kann unterschiedlich empfunden werden. Und zum Beispiel wird immer die Brustwarzensalbe gerne empfohlen, weil das ist dann eben nur ein bestimmter Inhaltsstoff und führt zu möglichst wenig weiteren Irritationen. Ja, das wäre so das von mir, aber tatsächlich ist ja auch Bettina so ein bisschen deutlich mehr die Expertin. Bettina, hast du da noch was zu sagen oder weitere Tipps?
Vor allem auch vielleicht bezogen auf die Kleidung. Also ich kann mir vorstellen,
habe ich vergessen.
Ja, ergänzt gerne.
Ja, also ich würde mal grundsätzlich sagen, Luft ans Ganze lassen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber auch es gibt Frauen, die tragen ja nachts gerne auch noch eine Unterhose oder aber zum Beispiel Slip-Einlagen. Und ich habe bei uns, ich kaufe immer ein Paket Slip-Einlagen, Bio-Slip-Einlagen, die eben auch bestimmte Inhaltsstoffe nicht haben, die keine Folie haben, sodass das Ganze eben ja mehr belüftet wird. Und Baumwollunterhosen, seidige Unterhosen, also Unterhosen aus Seide sind hier auch zu nennen. Ich glaube, das wäre so mein Tipp.
Bettina, möchtest du ergänzen?
Also wir können gerne eine separate Podcast-Folge zu diesem Thema stellen. Das ist wirklich extrem umfassend, dieses Thema. Haben wir auch extra Podcast-Folgen bei uns gemacht. Also generell das Wichtigste ist sicher eben Aggressivität verhindern, sei es in den Produkten, die man nutzt beim Duschen. Eben auch nur, wir empfehlen auch lauwarmes Wasser, auch auf der Toilette nicht raues Klosettpapier, sondern weiches Papier, vielleicht sogar Baumwollfetzen von alten T-Shirts sich bereithalten, damit feucht oder nass abtupfen, also eher tupfen wie reiben, weil alles kann wieder reizen. Dann ist es so, dass beim Geschlechtsverkehr sicher Gleitmittel her müssen. Das wäre eigentlich für alle Frauen besser, denke ich. Und ich war sehr erfreut, als vor einem Jahr plötzlich auf dem Schweizer Kanal Werbung für Gleitgel gemacht wurde. Erstmals, seit ich mich erinnern kann. Und ich finde das eigentlich sehr wichtig, weil für viele Frauen ist das Thema, wäre Sexualität viel besser und schöner. Sie hätten ein Gleitgel und würden es auch getrauen anzuwenden. Das auch in Klammern. Nein, für Frauen mit LS ist es sicher wichtig. Die neigen nämlich auch noch zu Blaseninfekten, das kann ein Frühsymptom sein, immer wieder Blaseninfekte. Das war bei mir übrigens auch so, weil die Haut dann durch den Geschlechtsverkehr dort auch im Bereich der Harnröhre, die ja so nah auch an der Klitoris ist, halt mit betroffen ist durch die Reibung und die Bewegung und die Haut, die sich da berührt. Und da kann man mit Gleitgel schon mal auch Abhilfe schaffen, dass vielleicht weniger Minirisse entstehen. Ja, dann die Kleidung, sicher nichts Enges. Also String kann man gerade wegwerfen am besten. Die sind nicht gut, auch für die gesunden Frauen nicht, weil das scheuert auch beim Anus immer wieder. Das ist eigentlich nicht zu empfehlen oder nur für ganz spezielle kurze Momente. Sonst Baumwollunterwäsche am besten nicht gebleicht, nicht gefärbt, möglichst naturbelassen. Bei den Produkten für die Pflege gibt es ganz viele. Wir wollen da jetzt nicht Werbung machen für die eine oder andere Möglichkeit. Es ist aber so, dass viele sehr teuer sind und deshalb, wenn eine Frau sagt, ich kann mir Kobalgin nicht leisten, wäre auch noch eine Möglichkeit mit Linolafett von Dr. Wolf, kriegt man in jeder Apotheke. In der Schweiz ist das sogar, wird das übernommen von der Krankenkasse, weil eigentlich ist es ja schlimm, also die Krankheit ist nicht bekannt, auch den Krankenkassen nicht und eigentlich gehört die Fettpflege, die rückfettende Angelegenheit eben auch mit zur Therapie und eigentlich wäre es schön, das würde auch mitgetragen von den Kassen, ist aber nicht so. Also es ist für einige dann schon auch ein Thema, ob sie so viel Geld ausgeben wollen, wie die einzelnen Produkte eben auch kosten. Wir haben auf www.verein-sklerosus.de unter der Infoplattform eine ganze Liste von möglichen Pflegeprodukten, die Betroffene nutzen. Und da ist es auch immer sehr individuell, was einem gefällt. Es gibt Frauen, die haben gern ein Öl, andere haben ihr lieber eine deftige Fettsalbe, die so richtig dick sich anfühlt. Andere mögen lieber so was Wässriges. Beim Wasserbasierten ist es immer so, dass das eher brennt, weil die Haut vielleicht unter Umständen geschürft oder ein bisschen offen ist. Da brennt das Wasser. Da wäre jetzt mit Silikon zum Beispiel einfacher, weil das ist dann, oder eben auch die Salbe, die ist weniger wasserbasiert, eher ölbasiert und das schmerzt weniger beim Auftragen und es macht weniger Brennschmerzen in der Folge. Dann wichtig auch eben keine Feuchtigkeit im Intimbereich, also zum Beispiel nasse Badesachen schnell wechseln, die Binden unbedingt weglassen, wenn es geht. Auch Slip-Einlagen sind die Hölle für die Vulva, eigentlich gar nicht gut, auch für die gesunden Frauen nicht. Es gibt Rückstau, es kann auch Pilze verursachen. Da gibt es jetzt heute zum Glück mittlerweile Unterwäsche, also Menstruationsunterwäsche, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, in dem Sinne, dass auch wenn man viel fetten muss, dass das auch nicht nach außen druckt, diese ganze Fettreihe, dass die nicht durch die Wäsche eigentlich auf die Jeans oder auf die sonstige Hose geht. Und ja, früher hat man gesagt, viele Röcke tragen, aber viele Frauen tragen heute keine Röcke mehr. Das ist halt so. Und die wollen lieber ihre Jeans. Aber es ist so, die ganz hautengen, knallengen Jeans, die sind nicht ideal für Frauen mit LS. Also generell für Frauen mit Problemen im Intimbereich. Und so ist es logischerweise auch beim Velofahren, also beim Fahrradfahren und beim Reiten, muss man sich extrem schützen, vorher Pflegesalbe auftragen, auch vor dem Schwimmen, etwas Schützendes aufbauen. Und da gibt es eben eine ganze Wissenschaft von diesen Pflegesalben und den Ölen und den Cremes. Da haben wir auch viel erklärt dazu auf der Webseite, welche helfen in welcher Situation eher, welche eher nicht, welche schützen eher, abpflegen nicht. Also das ist eine ganze Wissenschaft.
Ja, das kann man sich ja dann selbst auch nochmal nachlesen, wenn man jetzt da tiefer einsteigen möchte.
Genau.
Was bedeutet denn die Erkrankung bezogen auf den Kinderwunsch? Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass es schmerzhaft sein kann, überhaupt Geschlechtsverkehr zu haben. Können denn die Frauen auf natürlichem Wege schwanger werden? Können die Kinder gebären? Also das ist ja auch nochmal eigentlich ein ganz wichtiges Thema.
Ja, das sollte durchaus möglich sein. Also es gibt Einzelfälle, wo die Verengung so groß ist beim Scheideneingang, schon bei jungen Frauen, wo es dann wirklich schwierig ist mit einer normalen Penetration und einem normalen Mann, in Anführungszeichen. Aber ich denke, das ist nicht was üblich ist. Also das wäre wirklich ein Extremfall. Ich kenne viele Frauen mit LS, die schwanger werden, ganz normal, und die auch ganz normal gebären. Zum Thema Geburt mit LS und Stillen, Schwangerschaft, auch das ein Riesenthema, das wir am Aufarbeiten sind, zusammen mit Hebammen, die notabene auch nie geschult wurden zu diesem Thema, was umso komischer anmutet, dass sie eigentlich den ganzen Tag, wenn sie Geburten begleiten, an die Vulva hingucken und da eigentlich sehen würden, wenn was anderes ist als normal. Aber die wurden auch nicht geschult. Und mittlerweile schulen wir Hebammen. Es gab zum Glück eine Studienarbeit von zwei Studierenden in Bern, die haben das Thema aufgegriffen, und jede Arbeit, die da gemacht wird, hilft dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit. Weil die Hebammen, die sind so weit verbreitet, und alle die Gebären, die kommen in Kontakt mit Hebammen, da hat man auch dann keine Tabus mehr unter dieser Situation der Geburt, und die könnten einen wichtigen Teil beitragen, dass die Aufklärung eben auch weitergeht. Ja, also Hebammen ist das eine, dann die Gynäkologen, die sagen, ja, unter der Schwangerschaft verhält sich der LS ruhig, danach gibt es keine Beschwerden, weniger Beschwerden eher, so statistisch gesehen. Aber eben statistisch gesehen, es ist nicht für alle das Gleiche. Und dann die Geburt selber, haben natürlich viele Frauen mit LS Angst vor starkem Einreißen, weil eine gewisse Vermutung ist schon, dass wenn das Gewebe natürlich stark vernarbt ist, sklerosiert hat schon, nicht mehr elastisch ist, dass da eben auch größere Geburtsverletzungen dann passieren. Das ist alles eigentlich da an Information, aber es gibt auch keine Studien dazu. Wir sammeln da stetig Informationen und Erfahrungsberichte, auch von Hebammen, aber die müssen noch erst mehr Erfahrung sammeln, weil sie bisher ja nicht gewusst haben, dass eine starke Geburtsverletzung unter Umständen wirklich auch mit einem LS zusammenhängen könnte. Aber das will ich nicht verschreien. Es ist einfach so, die Statistik ist nicht da. Frauen, die aber mit LS gebären, die haben ein bisschen Angst davor, logischerweise, können sich allenfalls für einen Kaiserschnitt entscheiden, aber ein solcher ist nicht per se indiziert. Also wenn man eine LS-Diagnose hat, heißt das nicht, dass man nicht normal gebären kann. Das muss man mit der Hebamme anschauen, mit dem behandelnden Gynäkologen. Und wenn man die Diagnose hat, hat man ja immerhin den Vorteil, dass man sich gewisse Fragen stellen kann und sich beschäftigen kann mit etwas, was andere nicht tun, weil sie gar nicht wissen, dass sie so eine Krankheit haben. Also die Diagnose kann auch ein gewisses Glück bedeuten, dass man sich um sich selber kümmern kann.
Ja. Was würdet ihr euch denn wünschen, dass Frauen über Lichensklerosus unbedingt wissen sollten? Also vielleicht besonders für diejenigen, die gerade erst Symptome bemerken.
Also für mich wäre wichtig zu sagen, obwohl wir hier über viel Schlimmes jetzt geredet haben, dass eine LS-Diagnose kein Todesurteil ist. Und es ist auch nicht ein Urteil, dass man nie mehr Sex haben soll oder kann. Es ist eine Krankheit, wie viele andere auch. Neurodermitis hat man vielleicht in den Ellbogenbeugen oder in den Knien und so. Die LS-Diagnose ist jetzt halt leider im Intimbereich, was es nicht einfacher macht, für das ganze Umfeld, für einen selber auch. Aber die meisten Frauen, die diese Diagnose haben, und insbesondere wenn sie früh kommt, die haben die Chance auf ein ganz normales, gutes Leben, auch in der Partnerschaft und mit der Sexualität. Also, dass man sich nicht gleich in ein schwarzes Loch stürzt wegen dieser Diagnose, sondern kühlen Kopf bewahrt, sich das alles erliest und erhört, was es jetzt gibt, was es vor 13 Jahren nicht gegeben hat. Und das kann schon helfen, auch Mut zu fassen und zu sagen, es gibt so viele Frauen, die damit gut leben, das wird mir auch gelingen. Also je positiver, dass man damit umgehen kann, umso besser auch für die Krankheit. Weil wenn man in einem Loch ist und nur noch grübelt und sehr traurig, dann wird das für die Krankheit nicht besser. Also man muss wirklich schauen, dass man da positiv bleibt. Und man darf das auch, weil es gibt Tausende, Hunderttausende von Frauen, die mit diesem LS leben. Die sagen das auch niemandem, die leben damit. Ob jetzt mit oder ohne Diagnose, hoffentlich mit, weil dann können sie sich behandeln. Aber man muss nicht Angst haben, dass jetzt das alles einem passiert, was anderen passiert ist.
Hm. Ja, Birte, möchtest du etwas ergänzen?
Nein, ich glaube, Bettina hat wirklich alles genannt, was ganz wichtig ist und ganz sinnvoll auch ist. Ich wünsche mir, dass eine erkrankte Frau zu eurem Verein findet, liebe Bettina.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Es soll jetzt keine Werbung sein, wirklich nicht. Aber ich glaube, alle, die uns hier zugehört haben, haben ganz deutlich eins dabei herausgehört, wie viel Engagement, wie viel Arbeit.
Wie viel Wissen, ne?
Ja, wie viel alles einfach in diesen gesamten Verein steckt. Und was mir die Frauen oft berichten, ist, ich bin damit nicht allein. Ich kann endlich mal mit jemandem darüber reden. Hm. Ich kriege ganz, ganz wertvolle Tipps. Doch, das würde ich mir wünschen, liebe Bettina. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Lob an euch alle und vielen, vielen Dank. Und vielleicht nochmal von mir. Viele denken ja immer, weil ihr euren Sitz in der Schweiz habt, ja? Wieso? Ich lebe ja hier in Deutschland. Nein, nein. Also der ganze Verein arbeitet absolut grenzübergreifend. Ja, das wollte ich noch dazu fügen.
Bis nach Frankreich, Belgien, Holland. Heute hatte ich eine Anmeldung aus Marokko. Ja. Also wir sind weltweit, werden wir gesucht, gefunden, gelesen. Das ist ja das Ziel. Und unser Ziel des Vereins wäre, dass wir uns eines Tages auflösen können, weil das Wissen so breit gestreut ist und dass das wie allgemein Wissen ist bei den Ärzten, aber auch bei den Frauen, dass sie auf sich aufpassen sollen, nicht alles auch nur hinnehmen sollen. Also nur weil das jetzt ein bisschen juckt, dann akzeptiere ich das halt. Gerade die Frauen, wie du auch gesagt hast, Birte oder auch Franziska, die sich gar nicht mehr zum Arzt begeben, das kann also wirklich ein Boomerang sein. Und ich finde, da sind wir uns selber schuldig, auch wenn es um eine tabuisierte Zone geht, dass wir trotzdem genau hinschauen und uns nicht wegweisen lassen, wenn das Problem weiter besteht. Natürlich, es kann mal jucken, es kann mal brennen, das geht ja dann normalerweise auch wieder vorbei. Aber wenn das immer wieder kommt, dann sollte man hellhörig sein und nicht aufgeben. Mhm. Und dieses Thema, dieses Teufelkreises, es kommt immer wieder und niemand versteht mich, kein Arzt nimmt mich ernst. Das ist natürlich so, das gibt man irgendwie als Gesellschaft auch gar nicht gerne zu, im Jahr 2026 zu sagen, es gibt eine Krankheit, die ist so verbreitet und so wenig bekannt, da werden wir auch nicht ernst genommen als Verein, teilweise, wenn wir Medien versuchen zu animieren, darüber zu berichten, weil die können das fast nicht glauben. Aber es ist halt so, dass das wirklich so ein stiefmütterliches Dasein gefristet hat, diese ganze Vulva-Thematik. Und es ist wichtig, dass das jetzt an die Oberfläche kommt.
Das wünsche ich auf jeden Fall auch allen. Und ich danke euch beiden von Herzen für diese wertvolle Aufklärungsarbeit, die ihr hier leistet und für eure Zeit. Und ja, ich denke, jede Hörerin oder jeder Hörer auch kann sich mit Fragen an den Verein Lichen Sklerosus in der Schweiz wenden. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Und bevor wir diese Folge beenden, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. Am 9. April um 20 Uhr biete ich einen kostenfreien Zoom-Abend an. Zurück zu dir. An diesem Abend spreche ich über das, was viele Frauen nach einer Krebstherapie erleben. Den Moment, in dem man merkt, wie sehr sich der eigene Körper verändert hat. Und wie schwer es manchmal ist, sich selbst im Spiegel wiederzuerkennen. Ich erzähle aus meiner Arbeit mit Frauen, die genau an diesem Punkt stehen. Und zeige, was ihnen geholfen hat, sich selbst wieder ein Stück näher zu kommen. Und ich nehme dich auch mit in meine fotografische Arbeit, wie Bilder dabei helfen können, sich selbst mit neuen Augen zu sehen. Wenn du merkst, dass dich das anspricht, findest du alle Infos natürlich in den Shownotes. Und ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank und bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank, Franziska, dass du diese Möglichkeit gegeben hast, uns hier vorzustellen. Ja, schönen Tag nach Deutschland.
Vielen Dank. Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen.
lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.